Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. In Israel gab es am Abend Luftalarm. Der Iran feuerte in mehreren Salven Raketen auf das Land. Erstmals wieder seit Inkrafttreten einer Waffenruhe Anfang April. Nach Angaben der israelischen Armee seien alle Raketen abgefangen worden. Aber der Iran hat bereits weitere Angriffe angekündigt, sollte Israel weiter den Libanon beschießen. Fragen wir zunächst nach bei Katharina Willinger in unserem Studio in Istanbul. Katharina, was ist über die Angriffe aus dem Iran genau bekannt?
Ja, die ersten Meldungen, Ingo, die erreichten uns vor etwa 2 Stunden, sollen mehrere Wellen gegeben haben. Die 6. Welle wurde zuletzt abgeschossen, alle Richtung Israel. Die iranische Revolutionsgarde hat eine Meldung verbreitet. Darin heißt es, dass unter anderem ein israelischer Luftwaffenstützpunkt Ziel gewesen sein soll. Es gab direkt eine Warnung hinterher, dass wenn die Angriffe eben gegen den Libanon wieder weitergehen würden, dann würde man das Ganze noch ausweiten, auch wieder auf US-Stützpunkte in der Region. Das haben wir in den vergangenen Tagen auch schon gesehen. Und der Iran gibt als Begründung an, warum man jetzt angegriffen habe, dass Israel mit den neuerlichen Angriffen auf den Libanon ganz klar eine rote Linie überschritten habe.
Droht da nun eine neue Eskalation?
Naja, also diese Eskalation, die ist ja grundsätzlich immer da, auch die letzten Wochen schon. Wir haben ja Angriffe gesehen. Unter der Woche gab es einen Drohnenangriff auf den Flughafen in Kuwait. Gestern Morgen gab es wieder Angriffe gegen Kuwait, gegen Bahrain. Also es hat sich die ganze Zeit ja eigentlich schon angedeutet. Nichtsdestotrotz ist es relativ wichtig, jetzt auch zu sehen, dass US-Präsident Donald Trump sich in den letzten Minuten sehr rege zu Wort gemeldet hat, und zwar gleich in mehreren Medien. Unter anderem hat er dem US-Sender Fox News gegenüber gesagt, dass man jetzt den Iran beobachtet habe, wie er die Raketen geschossen habe, und das würde doch jetzt genügen. Der Iran solle zurück an den Verhandlungstisch kommen, um einen Deal zu erreichen. Der sei auch ganz nah laut Trump, und Israel hat er gebeten, jetzt nicht anzugreifen, um die große Eskalation zu vermeiden. Ob das tatsächlich jetzt klappt, das ist natürlich zur Stunde die große Frage.
Katharina, vielen Dank für die Informationen nach Istanbul. Und damit schalten wir gleich weiter zu unserem Korrespondenten Björn Dahke in Tel Aviv. Björn, wie reagiert denn Israel auf die iranischen Angriffe und die damit verbundenen Drohungen?
Kann ich noch gar nicht abschließend sagen, denn eine offizielle politische Antwort gibt es noch nicht auf diesen iranischen Angriff. Premier Netanyahu berät sich gerade mit seinen Sicherheitsberatern, was zu tun ist. Angeblich steht ja auch das Telefonat mit US-Präsident Trump an, der ihn von einem Angriff abraten will. Die Armee sagt, sie sei zu allem bereit. Wir müssen mal gucken, wie sie darauf reagiert. Es sind ungefähr 10 iranische Raketen im Norden Israels angekommen. Eine wurden abgefangen, sollen Trümmer eingeschlagen sein. Wir sehen auf Fernsehbilder einige Brände im offenen Gelände. Als Sicherheitsmaßnahme wurde für morgen der Schulunterricht in ganz Israel abgesagt. Krankenhäuser wurden landesweit aufgerufen, die unterirdischen Stationen zu besetzen. Also es wird auf jeden Fall Vorkehrung getroffen, dass es zu einer weiteren Eskalation kommt. Ob es dazu kommt, können wir zur Minute hier aber noch nicht sagen.
Vielen Dank, Björn, für die Informationen nach Tel Aviv. Eigentlich sind es die USA, die die Vermittlerrolle zwischen Russland und der Ukraine übernommen hatten. Doch Präsident Donald Trump scheint das Interesse an der Aufgabe verloren zu haben. Vermutlich bindet die Lage im Nahen Osten einen Großteil der amerikanischen Aufmerksamkeit. Also wollen die sogenannten E3-Länder Großbritannien, Frankreich und Deutschland einen erneuten Anlauf unternehmen, Russland an den Verhandlungstisch zu bekommen. Am Abend trafen sich dazu Kanzler Friedrich Merz und Präsident Emmanuel Macron bei Premierminister Keir Starmer in London. Auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky stieß dazu. Daniel Frevel.
Es liegt nun in Europas Händen, das Schicksal der Ukraine. In der Downing Street müssen sie eine Strategie finden, um Putin an den Verhandlungstisch zu bekommen, ohne Amerikas Hilfe.
Ja, es fordert Europa heraus, weil man nicht mehr sagen kann, wir machen ein bisschen mit und dann rufen wir Daddy an und der richtet es für uns, sondern man muss es selbst richten. Das heißt, man muss die notwendige Stärke, die es braucht für die Diplomatie, als Europäer selbst produzieren.
In der Ukraine geht der Krieg derweil schonungslos weiter. Bei russischen Angriffen starben heute allein in der Region Saporischschja 3 Menschen. Eine russische Drohne traf zudem in Tschernobyl Teile eines Atommülllagers. In dem Gebäude selbst sei aber kein nukleares Material gelagert worden und die Strahlenwerte nach dem Angriff seien normal geblieben, so der ukrainische Betreiber. Gleichzeitig macht die Ukraine Fortschritte an der Front, schafft es immer wieder, weit entfernte Ziele im Landesinneren Russlands zu treffen, etwa in der Region St. Petersburg, wie diese Aufnahmen zeigen sollen.
Der Krieg wird nach Russland getragen, das sorgt für neue Diskussionen in Russland. Also das sind alles Indizien, dass es einen Weg dahin geben könnte, Putins Verhandlungsbereitschaft zu erhöhen.
Doch es geht nicht nur um die Ukraine. Die Verteidigung des NATO-Territoriums hat ebenfalls Priorität, betont der britische Premier vergangene Woche. Nach Einschätzung unserer Geheimdienste und anderer NATO-Staaten könnte es bereits 2030 zu einem Angriff Russlands auf die NATO kommen. Nach 2 Stunden endet am Abend das Treffen in London, ohne konkrete Ergebnisse, aber mit einem Signal: Europa und die Ukraine stehen weiter zusammen.
Vor dem Hintergrund des Kriegs gegen die Ukraine fand heute eine Parlamentswahl in einem Land statt, das Russland ebenfalls in seiner Einflusssphäre sieht, Armenien, und in dem Russland lange als Schutzmacht gesehen wurde. Doch das hat sich mehr als verändert. Regierungschef Nikol Paschinyan, der zum 3. Mal im Amt bestätigt werden will, fährt einen klaren Kurs Richtung Westen, strebt einen EU-Beitritt für sein Land an, weshalb Russland großen Druck im Vorfeld der Wahl ausgeübt hat. Armenien liegt im Süden des Kaukasus. Nachbarn sind unter anderem die Türkei und Georgien. Aus der Hauptstadt Erevan berichtet Norbert Hahn.
Premierminister Nikol Paschinyan bei der Stimmabgabe in der Hauptstadt Erevan. Ein freundliches Lächeln für die Kameras. Doch die Anspannung ist ihm anzumerken, denn immer mehr Herzen schlagen für die Opposition. Zweckoptimismus. Wir folgen weiter unserem demokratischen Weg, natürlich mit der Unterstützung unserer europäischen Partner. Denn die Europäische Union ist unser Hauptpartner. Im Mai erst war Europa zu Gast in Erevan, ein großer Gipfel mit klaren Bekenntnissen. Seitdem gibt's Druck aus Moskau. Die Armenier dürfen Blumen und auch andere Lebensmittel nicht mehr nach Russland exportieren. Umgekehrt droht der Kreml mit dem Stopp von Gaslieferungen nach Armenien. Moskau steht im Verdacht, in den Wahlkampf direkt einzugreifen. Alles, um diesem Mann an die Macht zu verhelfen. Samuel Karapetyan, ein Oligarch, der seine Milliarden auch in Russland macht. Applaus für einen Mann, gegen dessen Partei wegen versuchten Stimmenkaufs ermittelt wird. Die Festnahmen unserer Unterstützer gehen weiter. Viele wurden heute festgenommen, mehr als 100 gestern. Der Krieg mit Aserbaidschan, die Toten, die Vertriebenen, auch ein wichtiges Thema, das den Wahlkampf geprägt hat. Das vorläufige Endergebnis der Wahl in Armenien soll bis zum Morgen vorliegen.
Dass die staatliche Rente in Deutschland sicher ist, das bleibt Ziel der Bundesregierung. Allerdings wird der Weg dahin immer schwieriger, weil immer mehr Rentner auf immer weniger Beitragszahlende kommen. Deshalb soll bis Ende des Monats eine von der Koalition eingesetzte Rentenkommission Maßnahmen für eine Reform vorschlagen. Doch schon vorab werden eifrig Vorschläge debattiert, wie etwa der von Sozialministerin Bärbel Baas, künftig Beamte ebenfalls in die Rentenkasse einzahlen zu lassen. Jan-Peter Bartels.
Den Bürger verdrießen seine Beamten. Er sieht Formalismus, Sicherheitsbedürfnis und finanzielle Forderungen.
Der deutsche Beamte. Und seit Jahrzehnten ist das Thema das gleiche, das Geld. Matthias Schrade ist Beamter in Hannover. Und er ärgert sich, wenn er die Sozialministerin hört. Sie will, dass Beamten in die gesetzliche Rente einzahlen müssen. Quasi ein Topf für alle.
Ein Stück weit sprachlos und weil ich mir immer die Frage stelle, ist da überhaupt fundiert drüber nachgedacht worden, was das in aller Konsequenz bedeutet?
Woran denken Nichtbeamte, wenn sie an ihre Beamten denken?
Hat eine gesicherte Stellung.
Beamtengehälter.
Pension. Wir haben Sput, ne? Und werden versorgt.
Das deutsche Beamtentum, es ist historisch gewachsen mit Pflichten und Rechten. So ist ihnen ein amtsangemessener Lebensunterhalt garantiert. Im Ruhestand bekommen sie bis zu 71,75% ihres letzten Gehalts. Während eine Beamtenpension damit durchschnittlich bei 3.416 Euro pro Monat liegt, sind es durchschnittlich 1.154 Euro bei der Altersrente. Die wirtschaftsweise Monika Schnitzer findet es sinnvoll, Beamte in die gesetzliche Rente einzubeziehen. Es sei gerecht und stelle den Staat besser auf.
Weil durch die Beamtenpensionen dem Staat letztlich implizite Schulden entstehen. Er zahlt jetzt nichts an Beiträgen für seine Beamten und Beamtinnen, aber in Zukunft muss er die Pensionen zahlen. Das ist eine implizite Staatsverschuldung.
Aber viele Landespolitiker sind gegen den Vorschlag, so auch Berlins regierender Bürgermeister heute im Bericht aus Berlin.
Ehrlicherweise glaube ich auch, dass er nichts bringt, denn natürlich zahlen dann Beamte mit ins Rentensystem ein, aber sie kommen ja auch was raus und die Länder müssen den Arbeitgeberanteil zahlen.
Heißt, der Staat müsste für die Übergangszeit doppelt zahlen, Arbeitgeberbeiträge für die neuen Beamten und die jetzigen Pensionen für die alten Beamten. Das dürfte die Sozialministerin viel Überzeugungsarbeit kosten. Sie will den Vorschlag trotzdem weiterverfolgen.
Es hat lange Übergangsfristen und vor allen Dingen müssen 16 Bundesländer mitmachen. Und wir müssen das Grundgesetz ändern. Es hat hohe Hürden. Trotzdem finde ich es gerecht, darüber nachzudenken.
Matthias Schrade würde es dann wohl nicht mehr betreffen. Er ärgert sich trotzdem. Sein Gegenvorschlag? Dann besser weniger verbeamten und dafür alles lassen, wie es ist.
Man kann es nicht anders beschreiben als einen epischen Kampf. Ausgefochten auf dem staubig-roten Sand von Roland Garros in Paris in 5 dramatischen Sätzen. Mit am Ende ihm als strahlendem Sieger. Der Hamburger Alexander Zverev legt sein Finaltrauma ab und gewinnt seinen ersten Grand-Slam-Titel. 30 Jahre nachdem zuletzt mit Boris Becker bei den Australian Open ein deutscher Spieler einen solchen geholt hatte. Die Höhepunkte des Siegs gegen den Italiener Flavio Cobolli fasst Tim Brockmeier zusammen.
Nach 13 Jahren auf der Tennis-Profitour, nach 41 Grand-Slam-Turnieren, nach 165 Grand-Slam-Matches ist er endlich am Ziel. Alexander Zverev ist Grand-Slam-Champion. To be honest. Mein Team und ich haben so viel durchgemacht, Verletzungen, harte Niederlagen, Momente, die uns das Herz gebrochen haben, so Zverev. Aber am Ende des Tages sind wir Grand-Slam-Sieger und das ist alles, was zählt.
At the end of the day, we're Grand-Slam-Champions now, and that's what counts.
Es ist ein French Open-Finale, das alles bietet. Drama, Spannung und tolles Tennis. Zverev beginnt extrem stark, sein Kumpel Flavio Cobolli in seinem allerersten Grand-Slam-Finale extrem nervös. Nach nur 35 Minuten geht der erste Satz mit einer krachenden Vorhand an den Deutschen. Dann aber legt Cobolli seine Nervosität ab, holt sich den zweiten Durchgang. Zverev ist es jetzt, der zu viele Fehler macht. Es entwickelt sich ein phasenweise überragendes Match mit tollen Ballwechseln. Der rote Sand von Roland Garros, er staubt nicht nur, er wird von beiden regelrecht umgegraben. Der Italiener zwingt Zverev, nachdem der schon 2-1 Sätze vorne lag, in den alles entscheidenden 5. Durchgang. Der Deutsche kämpft mit dem Kopf und dem Körper, die Oberschenkel krampfen, aber er fightet, er will endlich und unbedingt diesen ersten Grand-Slam-Titel. Beginnt den letzten Satz super stark, führt schnell mit 3-0. Jetzt ist es Cobolli, der mental nicht mehr dagegenhalten kann. Alexander Zverev dagegen ist wieder stabil. Nach über 4 Stunden verwandelt er seinen zweiten Matchball und erfüllt sich den großen Traum vom großen Titel. Nach einem Finale zweier Freunde ist Alexander Zverev der erste deutsche Grand-Slam-Sieger seit Boris Becker vor 30 Jahren.
Herzlichen Glückwunsch dazu. Und wir bleiben beim Sport, denn am Donnerstag beginnt ja die Fußball-Weltmeisterschaft. In den USA, Kanada und Mexiko. Und Mexiko ist bereits das dritte Mal Gastgeber. Vor allem an das Turnier 1986 werden sich bundesdeutsche Fußballfans gerne erinnern, mit dem überraschenden 2-0-Sieg im Halbfinale gegen den Favoriten Frankreich in Guadalajara. Dort wird dieses Mal auch wieder gespielt. In einer Stadt, die fest im Griff der Drogenkartelle ist und in der es immer wieder zu Gewalt kommt. Marie-Christine Böse berichtet.
Susi empfängt mich vor ihrem Haus. 3 Tage darf ich bei ihr wohnen. Ihre 13-jährige Tochter hat ihr Zimmer freigeräumt. Susis Viertel, nur etwa 20 Minuten Autofahrt vom WM-Stadion entfernt, wird vom Jalisco-Kartell kontrolliert. Ich will wissen, wie der Alltag für ihre Familie funktioniert. Filmen darf ich nicht überall. Es ist bekannt, dass ins Viertel nicht jeder reinkommt. Und wenn du filmst, verrätst du ja ihr, na, wo sie verkaufen eben. Auch in Susis Viertel eskaliert immer wieder die Gewalt. Viele fragen, ob die WM für Touristen sicher ist. Susi lacht darüber, sie muss mit der Angst täglich umgehen. Mein erster Blick raus, alle schotten sich ab. Späher des Kartells haben die Straßen im Blick, das wissen auch Susis Kinder. Oft sind Kinder Späher, die patrouillieren auf Fahrrädern. Es ist Samstag, wir wollen Susis Schwester Diana im Vorort Tlajomulco besuchen. Susi drückt mir Pfefferspray in die Hand, warum werde ich gleich sehen. Diana fährt uns herum. Laufen sollen wir lieber nicht, die Gegend ist gefährlich. Tschernobyl nennen sie das Viertel hier. Die kommen hierher und begraben Leichen. Sie töten. Ich krieg Gänsehaut, hier lang zu fahren. Ich bin baff, wie früh Kinder mit Gewalt konfrontiert werden und wie selbstverständlich viele Drogen konsumieren. Eine Nachbarin kommt vorbei, um den Tag ausklingen zu lassen. Marihuana, Kokain, Ecstasy, man kann hier die ganze Palette kaufen. Der nächste Morgen. Susi macht bei einer Gruppe mit, die Verschwundene sucht. Vor 11 Jahren verschwand auch ihr Bruder Edgar. 130.000 Vermisste gibt es in Mexiko. Es geht wieder nach Tlajomulco. Die Gruppe hat einen anonymen Hinweis bekommen. In den leerstehenden Häusern sollen Leichen verscharrt sein. Also graben sie. Du siehst hier die andere Seite der WM. Das werden die Ausländer nicht sehen. Ich fühle mich hier unsicher, drehe mich bei jedem Motorrad um und bin dankbar für das Pfefferspray in meiner Tasche. Zwischen den Häusern ein Schrein, der dem Schutzheiligen der Drogenschmuggler gewidmet ist, Symbol für Mexikos Widersprüche, Religiosität, Lebensfreude, aber auch Gewalt. Susi hat unterdessen einen weiteren Bekannten entdeckt, der jetzt fürs Jalisco-Kartell arbeitet. Du denkst in dem Moment, wow, die sind echt überall. Ohne Susi hätte ich mich hier nicht bewegen können. Die Millionen WM-Besucher werden von dieser Seite Mexikos fast nichts mitbekommen.
Das Wochenende hatte ja wettermäßig so ziemlich alles dabei, bis auf Schnee. Pila, wie starten wir denn in die neue Woche?
Wir bekommen vor allem im Süddeutschland mal noch mal einen Tag Sommer und dann geht es wieder wechselhafter und deutlich kühler weiter. Wechselhaft bleibt es auch deswegen, weil die Tiefdruckgebiete jetzt immer noch den Weg frei haben von Westen und immer mit ihren Ausläufern über uns hin drüber huschen mit dichten Wolken, teilweise Regenschauern und Gewittern. Es gibt zwischendurch hier auch immer mal wieder so ein paar freie Flächen, da kann sich auch mal die Sonne zeigen. Also wirklich die ganze Zeit regnerisch bleibt es nicht, aber es kommt doch immer mal wieder was runter. Und bis Donnerstagabend wird eigentlich jeder mal nass. Am meisten fällt vor allem vom Allgäu bis nach Süddeutschland, aber die Karte ist nicht in Stein gemeißelt. Das ist jetzt ein Modellvorschlag. Dementsprechend wird aber trotzdem jeder irgendwie mal ein bisschen was abbekommen. Meistens sind es aber nur so rund 10 bis 15 Liter auf den Quadratmeter. Heute Nacht passiert erstmal nicht viel. Es sind meistens keine Wolken am Himmel, höchstens mal so ein paar lockere. Und dann zum Morgen hin werden die Wolken vor allem von Westen und Nordwesten her schon dichter. Ab den Mittagsstunden beginnt es dann vor allem von der Eifel her, aber dann auch später vom Schwarzwald her zu regnen. Das ist dann schon die Kaltfront, die sich ankündigt, mit teilweise Blitz und Donner. Die dichteren Wolken breiten sich nach Osten hin aus. Im Osten bleibt es aber noch den ganzen Tag über trocken. Die Temperaturen gehen heute Nacht zurück auf meist 10 bis 14 Grad. In den mittleren Lagen kann es auch teilweise noch ein bisschen frischer werden. Morgen tagsüber ist es dann so ein bisschen zweigeteilt. Vor allem so die Nordwesthälfte, die dann unter den dichten Wolken schon liegt und wo auch schon früh der Regen ankommt, da ist es ein bisschen kühler. Ansonsten bis zu 30 Grad in Regensburg. Ab Dienstag geht es dann eben deutlich wechselhafter und auch wieder kühler weiter. Es sind Schauer und Gewitter mit dabei. Und so geht es dann eben auch durch die Woche.
Gemischter Wochenstart. Vielen Dank, Pila, für diese Aussichten. Und soweit die Tagesthemen am Sonntagabend. Hier im Ersten folgt jetzt das Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente. Und morgen begrüßt Sie dann Julia Niharika-Senn an dieser Stelle. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.